Ja, gut, ich lege einfach los. Also, herzlich willkommen hier. Für mich auch mal so Neuland, so ein Theater zu machen. Zu meiner Person, Jörgen Beckmann heiße ich. Ich arbeite bei der Stiftung Kaiserstühler Garten in Eichstätten. Dort bin ich so seit 10 Jahren jetzt und seit 2011 gibt es auch eine neue Organisation, die heißt Pro Specie Rara Deutschland. Über die werde ich dann noch am Ende des Vortrags ein bisschen mehr erzählen. Thema, also ich bin Biologe, mich hat dieses Thema, ja, ich sag mal so, Zukunft der Landwirtschaft ist so ein Aspekt, Saatgut ist so ein anderer Aspekt und es geht immer darum, wenn man sich heute so mit Saatgut beschäftigt, ist ja Gentechnik immer ganz schnell ein Thema. Und mir geht es so drum, wie kann auch Zukunft aussehen ohne Gentechnik? Da denken jetzt viele, hä? Also es ist so, dieser Zusammenhang zwischen Saatgut und dem Saatgut, das so, sag ich mal, in bäuerlicher Hand Jahrtausende war und das vom Bauer zu Bauer weitergetragen wurde, diese Entwicklungslinie ist seit ein paar Jahrzehnten gekappt worden. Und damit ist auch so ein Evolutionsstrom. Ich werde das jetzt nochmal anreißen, aber dann kommt das schon vielleicht so mal deutlich, was meine Intention ist mit so einem Vortrag. Und diese Linie, dass das Saatgut so so frei verfügbar ist und der Bauer den freien Zugang hat zum Saatgut, das ist so ein Anliegen, warum ich mich hier mit diesem Thema beschäftige, warum ich da auch schon so lange mit arbeite, weil ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um auch zukünftige Entwicklungen auf diesem Sektor zu ermöglichen. So viel vielleicht zum Eingang. Heute möchte ich was erzählen über die Vielfalt der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Und Fachbegriff ist da Agrobiodiversität, das ist so ein komplizierter Begriff. Der ist hier auch mal so definiert. Ich mache es einfacher, es geht wirklich um das, was in der Landwirtschaft angebaut wird. Das sind also die kultivierten und domestizierten Pflanzen und Tierarten. Es geht aber auch dann immer darum, auch zum Beispiel mikrobiologische, also so Hefen gehören dann auch letztendlich doch dazu, weil daraus wird ja auch zum Beispiel Bier produziert. Und immer auch dieser Zusammenhang zu den wilden Verwandten. Weil, also wenn man über die Entstehung der biologischen Vielfalt nachdenkt, dann ist das Ergebnis einer jahrtausendelangen Zucht- und Auslesearbeit durch Menschen. Also das ist im Gegensatz zu der natürlichen biologischen Evolution, die ohne den Menschen stattgefunden hat, ist eben diese, wenn man eben auf die Vielfalt der Kulturpflanzen achtet, dann ist es ausschließlich durch Menschenhand entstanden. Ja, das war eben ein Prozess, der über Jahrtausende gelaufen ist. Also so erste Funde liegen so um 10.000 vor Christi. Manche sagen, es weit vorher auch schon erste gibt, aber so um den Zeitraum sollte man sich das vorstellen. Und aus diesem Zeitraum heraus sind zum Beispiel erste Weizenarten entstanden, die dann immer weiterentwickelt wurden, immer optimaler an Standorte angepasst wurden und die dann irgendwann so auch Erträge brachten, dass sie eben für die landwirtschaftliche Produktion von Bedeutung wurden. Ja, Vielfalt. Also nur mal so ein Bild hier von Erdbeeren. Und da kann man eben sehen, wenn eben solche Pflanzen in ganz unterschiedlichen Kulturräumen sich entwickeln, dass sie auch ganz unterschiedliche Formen einnehmen können und immer wieder der Mensch dann auch eingreifend tätig werden kann, um diese Form und Vielfalt weiterzuentwickeln. Wichtig ist bei dem, wenn man über die, wie entstand die Vielfalt dieser Kulturpflanzen, muss man immer denken, der Ursprung lag immer in Wildpflanzen. Also der Mensch hat Wildpflanzen selektiert, hat sie züchterisch bearbeitet, um so eben diesen Prozess, dass sie zu Kulturpflanzen wurden, zu entscheiden, zu beeinflussen. Also dieses In-Kultur-Nehmen, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn man über irgendwelche Nahrungspflanzen nachdenkt. Ein Beispiel wäre die Grasarten, die sind noch so, sag ich mal, in ihrer Ehrenform so, dass da die Spindel sehr locker dranhängt und dann abfällt. Also ein biologischer Vorteil liegt einfach darin, dass sie eben dadurch die Verbreitung größer ist. Und der Mensch wollte aber dann Ähren haben, die natürlich kompakt sind. Also so, dass er wirklich auch dann, sag ich mal so, kann sich jeder vielleicht so ein Weizen, Roggen oder Gerstenkorn Ähre vorstellen. Und solche kompakte Ähre, das ist schon etwas, was über einen sehr langen Zeitraum eben züchterisch bearbeitet werden muss, um diese Veränderung hervorzubringen. Ja, vielleicht nochmal so über verschiedene Ursprungszentren. Also es ist ein russischer Biologe, der in den in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts auf Forschungsreisen weltweit unterwegs war, fand eben solche von ihm bezeichneten Mannigfaltigkeitszentren, wo eben die Wildformen von Kulturpflanzen besonders auffällig waren. Und da, also kann ich jetzt einfach mal sagen, wenn man jetzt hier mal links anfangen würde, da so im mittleren Amerika, das ist eine Region, wo der Mais herkommt, also so vor allen Dingen Mexiko, wo die Tomaten kommen, auch die sogenannten Gartenbohnen, mehr darunter gelegen, hier so im Bereich dieser Anden, da kommen zum Beispiel Kartoffeln her. Und so kann man eben überall sehen, weiß ich jetzt, wenn man den Mittelmeerraum nimmt, das ist eine Region, wo einige Gemüse herkommen, also Pastinaken, Kohlarten, aber auch Oliven werden aus diesem Region zugeordnet, während zum Beispiel hier dieser Bereich hier unten, so das heutige Äthiopien, da stammen die Bananen her, Kaffee vor allem. Und dann geht es weiter hier in diesem, was ist es heute, Pakistan, hier oben diese Region, die so, sag ich mal, das heutige Iran-Irak ist, das ist so das Zentrum, wo die Weizenarten, also Einkorn, Emmer, herstammen. Und dann geht es weiter in den Bereich, sag ich mal so, ja, Afghanistan, Pakistan, eine Region, wo zum Beispiel die Karotten herkommen. Und dann immer weiter so Indien und China, also China ist es Reis und ja, Zwiebeln auch. Also so gibt es eben Zentren, die von diesem Vavilov als Genzentren bezeichnet wurden für die Kulturpflanzen. Hier habe ich einfach mal aufgelistet, so ein paar Gemüsearten, die also in Deutschland angebaut werden, die hier auch, sag ich mal, Erträge herbringen, wo die ursprünglich herkommen. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber ihr könnt das ja selber so euch zuordnen. Also spannend ist es zum Beispiel, steht hier eben bei ein Beispiel picke ich mal raus mit der Karotte, die einerseits eben aus Afghanistan, Pakistan-Raum zugeordnet wird und dann aber auch dem Mittelmeerraum. Der Herr Gladys, also der ist auf diesem Sektor sicherlich wesentlich beschlagener als ich, aber wahrscheinlich ist die Entwicklung eher so, dass es so blaufarbene Karotten mehr aus diesem afghanisch-pakistanischen Raum kamen, die dann aber sich mit einer Karottenart im Mittelmeer verkreuzt meinetwegen haben und dann zu den heutigen Formen führten. Aber die Karotte, wie wir sie heute kennen, diese orangefarbene, das ging eher auf Züchtungen zurück, die in Holland gemacht wurden. Also man kann das auch so ein bisschen sagen mit den Oranjes, also diese orangefarbene Königsreis hat ja eine Bedeutung für Holland. Und dass die da stolz waren, solche Möhren dann züchten zu können. Es ist auch ein zweiter Aspekt, der ganz wichtig ist, dass die Kulturpflanzen mit dem Menschen um die Erde gewandert sind. Also so das, was ich gesagt habe, da ursprüngliche Zentren. Und die sind da nie geblieben, sondern Tomaten werden weltweit angebaut, Mais wird heute weltweit angebaut. Aber dass diese Verbreitung stattfand, sind zum Beispiel so Kreuzzüge von unheimlich wichtiger Bedeutung gewesen. Also dass dann irgendwann auch Obstsorten aus China dann nach Europa kam. Ja, ich habe hier mal so eine Tabelle, eine Zeitskala über die Entstehung der Kulturpflanzen. Und da kann man so sehen, also hier wird das noch so angegeben mit 7000, also das kann durchaus noch früher gewesen sein, wo das stattgefunden hat. Und dann gehe ich da einfach nur so mal ein paar durch. Also das erste ist Emma. Emma, vielleicht kennt das nicht jeder, das ist so eine ursprüngliche Weizenart, die im ägyptischen und auch noch in der römischen Zeit viel verwandt wurde. Und also Emma ist ein sicherlich auch parallel mit Einkorn so eins der ersten Getreidearten. Also die sehen wir hier beide. Dann, ich nehme einfach mal nur raus, der Weizen, der dann schon eine andere Ehrenform hatte, als sie heute ist. Der kommt dann, hier kommen dann die Gartenbohne, da ist der Mais, hier die Hirse, da ist so eine Jamswurzel. Ich glaube, die kommt auch aus dem mittelamerikanischen Raum. Und dann eben später, erst so um 1000 rum nach Christi, dann kommt Kohl, Blumenkohl. Das sind dann Züchtungen gewesen, die so im Mittelalter dann durchgeführt wurden. Auch die Zuckerrübe wurde erst später, die Zuckerrübe ist hier, das ist erst so im 17., 18. Jahrhundert eigentlich, wo die entscheidend weiterentwickelt wurde. Und dann gibt es auch eben noch ganz moderne Formen, wie dieses Triticale. Triticale ist eine Mischung aus Weizen und Roggen, also Triticum und Sekale wurde zu Triticale genannt. Das ist das ist so zellbiologisch, muss man das als Protoplastenfusion als Ursache für diese Entstehung dieser Pflanze bezeichnen. Also das ist so ein biotechnologischer Vorgang, mehr will ich da jetzt nicht zu sagen. Vielleicht auch nochmal so ganz interessant ist einfach zu sehen, wie diese Zahl der Nahrungspflanzen zugenommen hat, die in Mitteleuropa angebaut wurden. Also im ersten Bereich, sage ich mal, die Jungsteinzeit, also sagen wir mal, wenn es hier so genannt 4000 bis hier meinetwegen 1800 vor Christi, da steht eine Anzahl von 10, also dann wird wahrscheinlich da der Weizen, Einkorn, Emma, das sind dann schon 3, dann sicherlich auch Erbsen und Linsen spielt eine Rolle. Thomas, was würdest du noch nennen in der Zeit? Hirse ist auch schon klar, ja. Also auch hier schon im Mitteleuropäischen, ne? Ja? Ah ja. Ja, dann eben, ich sag mal, was interessant ist, dann einfach hier ein bisschen mehr drauf einzugehen, sind diese Sprünge. Also hier die Zeit um, hier ist ja Christi Geburt. Vor allen Dingen hier, sag ich mal, den Sprung, den ich ganz gut erläutern kann, ist einfach dieses Römische Reich. Das muss man sich so vorstellen. Das Römische Reich hatte ja Ausdehnung. Die ging im gesamten Mittelmeerbereich und hatte eben, von Griechenland bis Spanien hinter. Und dadurch sind ins Zentrum von also Europa dann eben auch Kulturen, wie zum Beispiel der Wein, die dann eben bis in den mitteleuropäischen Bereich Zugang fanden. Und so war der nächste Sprung dann hier so im Mittelalter. Da, denke ich, spielten diese Kreuzzüge eine wichtige Rolle. Und dann hier nochmal so in dieser Zeit, so im 15., 16. Jahrhundert, als durch die Entdeckung Amerikas eben Tomaten und Kartoffeln, Mais hierher kamen, die aber einige, ein, zwei Jahrhunderte brauchten, ehe sie dann hier auch als Kulturpflanzen angebaut wurden.